Heide hat gerade eben schon die Grüße bestellt von der Tagung des Landesverbandes in Erfurt gestern. Naja, und wie das auf solchen Tagungen so ist, da hört man auch das ein oder andere, auch geistliche Wort, eine Predigt. Und da erzählte jemand folgendes Beispiel von einer großen Gruppe Intellektueller, so genauer beschrieben hat er das, glaube ich, gar nicht, Philosophen, Theologen, Schriftsteller, was man sich so vorstellen mag. Und sie diskutierten über die Frage, was denn die Religion unterscheidet oder spezieller, was denn das Christentum von allen anderen Religionen abhebt oder unterscheiden würde oder ob es da überhaupt etwas gibt. Und man hat lange gesprochen und überlegt und sich gefragt und man kam so an verschiedene Stellen und entdeckte, dass viele Dinge auch in den großen Religionen durchaus parallel zu sehen sind. Und man hat nicht gleich eine wirkliche Antwort darauf gefunden. Und C.S. Lewis war bei dieser Tagung, Konferenz wohl auch dabei. Und er wurde um seine Meinung gefragt. Und er gab als Antwort darauf, über die man vielleicht mal nachdenken muss, ich finde die Frage nämlich gar nicht so einfach, er hat als Antwort darauf gegeben, das sei die Gnade. Die Gnade Gottes zu uns Menschen, die sei im Christentum einmalig, in dieser Form. Im Petrusbrief werden wir dazu aufgefordert, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachst in der Gnade. Das Wort Gnade ist ja zurzeit auch bei uns in aller Munde, wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt. Das Gnadengesuch eines ehemaligen RAF-Terroristen wird ja viel diskutiert. Und man kann da sicherlich sehr unterschiedlicher Meinung sein, wie man dem Rechnung tragen kann. Er hat das Gnadengesuch an den Bundespräsidenten gestellt. Das Recht sieht es vielleicht auf eine Art und Weise. So an den Stammtischen wird wahrscheinlich ganz anders gesprochen. Die Volksseele ist so ein bisschen erhitzt bei dem Gedanken, dass dieser Mann jetzt freikommen könnte, ohne die ganze Strafe abzubüßen, bis dahin, dass auch namhafte Politiker sich in der Richtung äußern, so nach dem Motto, die Gnade muss er sich erstmal verdienen. Ob da nicht ein grundsätzlicher Widerspruch in dieser Aussage schon ist, kann man sich die Gnade verdienen. Ich denke auf jeden Fall, dieses Beispiel macht deutlich, dass das mit der Gnade, wenn es dann konkret wird, gar nicht so einfach ist. Wir lesen in biblischen Texten viel von Gnade. Es ist da vieles uns bewusst. Wir nehmen Gnade für uns gerne in Anspruch, wenn Gott sie uns zusagt. Keine Frage. Gnade gewähren kostet dann unter Umständen eine ganze Menge Überwindung. Ich möchte jetzt gerne noch einen Text lesen, einen sehr bekannten Text, ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat vom verlorenen Sohn. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie auf. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das da wohl wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ein Gleichnis, was uns sicherlich ganz gut bekannt ist, was man des Öfteren schon gehört hat, steht ja immer drüber, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, finde ich es viel treffender, viel passender zu sagen, das Gleichnis von der Liebe des Vaters. Hier wird uns ein Vater beschrieben, der wirklich von ganzem Herzen seine Kinder lieb hat. Und es ist ja nicht nur von einem Sohn die Rede, es ist ja von zweien hier in dieser Geschichte die Rede. Ein Vater, der seine Söhne, der seinen verlorenen, oder vielleicht können wir sagen, der seine verlorenen Söhne, vielleicht sind sie es beide auf eine Art und Weise, unendlich lieb hat. Vielleicht liegt der Fokus gar nicht so sehr auf den Söhnen, sondern vielmehr auf dem, wie der Vater eben mit seinen Kindern, mit seinen Söhnen umgeht. Durch die Tragödie des Ersten wird erst so richtig bewusst oder stellt sich erst so richtig heraus, dass auch der Zweiten in einer gewissen Problematik lebt und dass da auch nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Auch in seinem Leben spielt sich eine gewisse Tragödie ab. Der liebende Vater wird uns hier vor Augen gestellt. Da ist der Jüngere, der kann es gar nicht abwarten, von zu Hause wegzukommen. Warum auch immer. Der bricht aus vor seinem Vater. Ein Mensch, der ausbricht von Gott, der es einfach nicht mehr hören kann und nicht mehr hören will. Dieses immer wieder gleiche Gerede von Gott. Einer, der wegläuft, der ausbricht, der seine Freiheit sucht. Er kriegt sein Erbe, er kriegt das, was ihm zusteht. Und nichts wie weg. Trennung. Das Leben des Sohnes wird hier so ein bisschen beschrieben. Was passiert, dass es ein Holzweg war, oft auf den er sich begeben hatte, dass das Geld schnell verbraucht war offensichtlich und dass er in sich gegangen ist und überlegt hat, wovon er sich eigentlich getrennt hat. Das ist ihm durch die Not hinterher erst bewusst geworden. Aber was ich eigentlich viel schöner finde, ist die Art, wie der Vater hier geschildert wird, der seinen Sohn, als er sich dann endlich aufgemacht hat, wiederzukommen, schon von Ferne sieht, der sich offensichtlich nichts sehnlicher wünscht, als seinem Sohn, ja, benutzen wir das Wort einfach mal, diese Gnade wieder zu schenken, die der Sohn selbst gar nicht erwartet hat. Wird ja so formuliert, ja, lass mich zu einem deiner Tagelöhner werden, aber lass mich wenigstens unter deinem Dach wohnen, da habe ich das, was ich brauche. Aber der Vater kann es offensichtlich gar nicht abwarten, seinem Sohn gnädig zu sein, ihm von ganzem Herzen zu vergeben, ihn in die Arme zu schließen und ihm einfach seine Liebe, seine Vaterliebe ganz neu zu zeigen. Und wenn ich mir diesen Vater so vorstelle, dann ist das einer, der sich Sorgen gemacht hat, Tag für Tag. Was ist mit meinem Sohn? Wo ist er jetzt? Wie geht's ihm? Wo schläft er? Was tut er? Geht's ihm gut? Ein Vater, der sich um seinen Sohn von ganzem Herzen sorgt und Gedanken macht. Ein Vater, wie wir ihn in Gott haben, in unserem Leben. Ein Vater, vor dem ich schon so manches Mal weggelaufen bin, weil mir seine Gedanken, weil mir sein Wort unangenehm war, weil ich das nicht ausgehalten habe, was an der einen oder anderen Stelle zu lesen ist. Und ein Vater, der trotzdem da steht und wartet und sich nichts sehnlicher wünscht, als Gnade zu schenken und das Kind, was weggelaufen ist, wieder aufzunehmen. So ist Gott zu uns. Der Vater will Gnade schenken. Wir als Menschen würden in so einer Situation vielleicht eher auf Gerechtigkeit pochen, wie das der zweite Sohn tut. Gerechtigkeit, das ist doch wichtig. Aber schon im Alten Testament lesen wir das, dass Gott es gut mit uns meint, dass er Gedanken des Friedens über uns hat. Das heißt nicht, dass die Gerechtigkeit keine Rolle spielt, aber das heißt, dass Gott von ganzem Herzen bereit ist, Gnade zu schenken und zu vergeben. Gott meint es gut. Der Vater meint es gut und irgendwo hat der Sohn das plötzlich wieder erkannt und deswegen macht er sich auf den Weg zurück. Ich hatte mal einen Klassenkameraden und ich fand das, muss ich sagen, damals ganz, ganz fürchterlich. Als wir so als zwei junge Christen, die da in der Klasse waren, auch mit ihm irgendwann mal im Gespräch waren und er aus ganz tiefster, fester Überzeugung, eigentlich ein Mensch, der zutiefst fragend und suchend war und Probleme in seinem Leben hatte, aber der mit einer solchen Überzeugungskraft gesagt hat, ich bin sicher, dass Gott mich nicht liebt. Das hat mich damals wahnsinnig schockiert, wie man so eine Erkenntnis haben kann, wie man überhaupt dazu kommt, was da im Leben vielleicht schon alles gewesen sein muss, dass man das einfach nicht wahrnehmen kann oder will. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet hat bei ihm. Gott liebt mich nicht. Und die ganze Bibel ist eigentlich voll mit diesem Gedanken, dass Gott sich seinen Menschen zuwendet und dass er die Arme ausbreitet und sie annehmen will. Er hat Gedanken des Friedens über unserem Leben. Nicht die Leistung zählt, sondern einfach Gottes Willen zu retten und seine Barmherzigkeit zu schenken. Und ich denke, in dieser Diskussion um die RAF-Terroristen, da schwingt das ja auch mit. Ja, muss da nicht Reue sein? Muss da nicht dies und das sein? Ist das denn gerecht, wenn man da jetzt Gnade schenkt? Muss man das nicht wenigstens nochmal betonen und muss da nicht irgendwie irgendein äußerliches Zeichen doch einfach sein, ein schlechtes Gewissen deutlich werden? Das sind ja so die Dinge, die genannt werden. Sicher, das ist nur in Anführungszeichen ein Gleichnis, aber bei dem Vater ist von all diesen Fragen im Endeffekt erstmal nichts zu spüren. Er freut sich einfach, dass der Sohn zu ihm kommt und dass er ja diese Liebe, diese Gnade, die der Vater bereit ist zu geben, annimmt. Selbst die Einschränkung, die sich der Sohn selbst auferlegen will, die akzeptiert Gott nicht. Nein, du bist mein Kind. Und so war das schon immer und so soll das bleiben. Und er nimmt seinen Sohn wieder auf. Er gewährt ihm wirklich diese hundertprozentige Gnade, ohne Einschränkung, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Bedingungen. Keine Vorwürfe, habe ich dir nicht gesagt, dass das so kommt. Eigentlich überhaupt nichts dergleichen. Petrus fordert uns auf, wachset in der Gnade. In dieser Haltung, so zu sein, so zu leben, sicherlich diese Gnade auf der einen Seite anzunehmen von Gott, diese Liebe Gottes zu erfahren, aber sicherlich auch auf der anderen Seite diese Bereitschaft, diese Gnade auch wirklich zu leben und anderen zu schenken, das, was man selbst empfangen hat auch anderen zuzugestehen. Und dieses Gleichnis bekommt ja im Endeffekt nach diesem scheinbaren Happy End zunächst mal, der verlorene Sohn ist wieder da, das Gleichnis bekommt ja eine ganz ungeahnte Wendung, in dem der zweite Sohn der Familie auch noch geschildert wird. Und auch unter dem Stichwort Gnade ist das sehr interessant, wie sich dieser Mensch in diesem Gleichnis verhält. Es ist dem Vater offensichtlich ganz leicht, diese Gnade zu schenken, seinem Sohn zu vergeben, ihm Liebe zu schenken. Aber dem Bruder fällt das unendlich schwer. Und vielleicht ist es manchmal ein Vielfaches einfacher von Gott, Vergebung zu erfahren, Gott um Vergebung zu bitten, als die Vergebung wirklich von dem Bruder und von der Schwester. Auch dem Bruder und der Schwester in der Gemeinde zu bekommen und zu erfahren. Wachset in der Gnade. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, die der Petrus uns hier ins Stammbuch schreibt. In der Gnade, in dieser Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, in dieser Haltung zu leben und zu wachsen. Petrus weiß, dass das nötig ist, dass das nicht da ist automatisch. Aber wachst darin. Der zweite verlorene Sohn, der so wenig fähig war, Gnade zu schenken, der wird hier beschrieben. Der immer beim Vater war, Tag aus, Tag ein, der gearbeitet hat, so beschreibt er das selber, der all diesen Reichtum, all die Schönheit im Vaterhaus im Prinzip genossen hatte, alles, wo alles da war. Und er ist total verbittert. So wirkt das hier. Er wusste, dass es beim Vater mehr gab, als er hatte. Er macht dem Vater den Vorwurf, dass er nie auch nur einen Bock gekriegt hat zum Schlachten. Und der Vater schüttelt eigentlich nur den Kopf. Ja, du hättest alles haben können. Ich glaube, das ist die Kehrseite der Medaille. Der eine, der ausbricht, der wegläuft, dem das Fromme zu viel ist. Und der andere, der im Endeffekt hinter seiner Leistung, dem rundum arbeiten, dem Vater gefallen wollen, im Prinzip einen ganz ähnlichen Fehler macht wie der erste Sohn, der auch an der Gnade des Vaters im Endeffekt vorbeilebt. Nie ein freier Tag. Immer Aktion, immer für den Vater unterwegs. Und auf Dauer, das merkt man dieser Geschichte, auf Dauer wird er hartherzig. Und er hat keine Freude, die er irgendwie mitteilen könnte, die er mit dem anderen teilen kann. Das ist die andere Seite, wo auch die Gnade aus dem Blick gerät und die Aktion das ausfüllt, was Gott sich eigentlich in der Beziehung vorgestellt hat. Das soll jetzt keine Rede sein gegen Leute, die viel für Jesus tun, die viel in der Gemeinde tun. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber einfach die Frage nach der Motivation. Warum tun wir Dinge? Um Gott zufriedenzustellen? Oder einfach, weil wir ihn lieb haben? Und gewinnen wir unseren Selbstwert einfach dadurch, weil wir wissen, dass Gott uns von ganzem Herzen lieb hat und dass er uns schon Gnade geschenkt hat? Es gibt so unendlich viele Aufgaben, aber es ist so wichtig, dass unsere Seele, so wie der erste Sohn hier, als er heimkommt, wirklich zur Ruhe kommt beim Vater. Der wirklich mal diesen Augenblick hat, dem Vater in die Arme zu fallen, sich mit ihm mal auszusprechen, das ist bestimmt passiert. Und einfach diese Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Das Gespräch, das Dasein, einfach dieses Gefühl, ich bin geborgen. Und ich glaube, auch das brauchen wir. Das ist so unendlich wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, ins Nachdenken kommen. Und ich meine damit nicht nur die stille Zeit und das Beten. Einfach zur Ruhe kommen vor Gott und solche Zeiten zu haben, wo wir uns unseres Lebens freuen und dankbar sein können, dass Gott uns geschaffen hat, dass wir da sind, dass wir seine Kinder sind. Solche Zeiten, solche Augenblicke brauchen wir alleine in der Familie mit Menschen, die uns wichtig und wertvoll sind. Ganz dringend brauchen wir diese Zeiten, brauchen wir diese diesen Zuspruch auch, den Gott uns in solchen Momenten immer wieder geben kann. Ich glaube nicht, dass er es gewollt hat, sich über Leistung zu definieren. Aber im Laufe der Zeit ist er irgendwie offensichtlich da reingerutscht. Ein ziemlich extremes Beispiel, wie man auf eine wunderbare Art, in einer wunderbaren Art und Weise Gott dienen zu wollen, auch irgendwie sich von ihm entfremden kann. Und ich finde, der Höhepunkt in diesem Gleichnis ist dann eigentlich, wenn dieser Mann sagt, redet mit seinem Vater und sagt, dieser dein Sohn. Er hätte auch sagen können, mein Bruder. Da merkt man so, wie hartherzig er auf Dauer geworden ist und wie wenig von dieser Gnade, in der wir leben sollen, in seinem Leben noch zu spüren war. Einfach, weil er sich ungerecht behandelt fühlte, weil er selbst diese Gemeinschaft mit dem Vater offensichtlich nie so genießen konnte, wie das gut gewesen wäre. Er hat offensichtlich ein Problem mit dieser Gnade, sich Gott anzuvertrauen, einfach vor ihm in seiner Gegenwart er selbst sein zu dürfen und nicht durch Leistung glänzen zu müssen, sondern einfach nur dadurch, dass er da ist, dass er Geschöpf ist, dass er Sohn ist. Er will sich die Gnade des Vaters verdienen, so wie das in der aktuellen Diskussion ja auch angestrebt ist oder von manchen gefordert wird. Aber Gnade kann man sich einfach nicht verdienen. Das geht nicht. Gnade wird gewährt. Und ich glaube, diese Diskussion, die aktuelle, zeigt, wie schwierig das uns Menschen fällt, Gnade zu gewähren. Und wie viel Nachholbedarf wir da im Endeffekt haben. Ich will mich da jetzt nicht für oder gegen irgendetwas aussprechen in dieser Richtung. Dafür weiß ich von diesem Fall letztlich viel zu wenig, um das beurteilen zu können. Aber mir fällt einfach auf, wie wir Menschen uns schwer tun, zu vergeben und Gnade zu schenken. Wie wichtig das doch eigentlich wäre. Wie bereitwillig wir das von Gott annehmen. Und wie schwer es uns fällt, Gnade, Vergebung zu schenken. Ja, falsche Demut. Vielleicht auch nochmal ein Gedanke, den man bei diesem zweiten jungen Mann bekommen kann. Falsche Demut und unser Verstand, der uns manchmal ein Schnippchen schlägt. Ich habe nie einen Bock genommen. Er hat sich geopfert. Oder er meinte, sich opfern zu müssen, was der Vater vielleicht nie gewollt hatte von ihm. Freiwillig in so eine Knechtsrolle hineingeschlüpft. Demütig sein. Ja, so stellt sich Gott das doch vor, so stellt sich der Vater das doch vor. Und im Endeffekt kommt raus, es wäre gar nicht nötig gewesen. Der Vater hat so viel Freude im Endeffekt bereit. Er wollte segnen, er wollte die Gemeinschaft. Und im Prinzip klammert man sich an falschen Gottesvorstellungen oder an falschen Dienstvorstellungen fest und knechtet sich selbst damit und wird traurig und hartherzig wie dieser Mensch in dem Gleichnis. Gott ist eben nicht einfach dieser Zuchtmeister, der bei unserem Leben steht, sondern er ist derjenige, der uns liebt und der uns wirklich Gnade schenken will, von ganzem Herzen. Und vielleicht schlägt uns der Verstand, schlägt mir mein Verstand da manchmal ein Schnippchen, dass ich da immer wieder meine, Gott etwas bringen zu müssen, ihm etwas ausliefern zu müssen, was er mir doch geschenkt hat, von ganzem Herzen. Und im Endeffekt, wenn man dann ehrlich ist, wenn es dann an solche Entscheidungen geht, dann hängt man all diesen Sachen dann doch wieder. Dann ist das vordergründige, demütige Sein vor Gott vielleicht oft gar nicht so viel wert, wie es im ersten Augenblick erscheint. Gott ist ein gnädiger Gott, der uns von ganzem Herzen liebt. Und ich glaube, dieses Gleichnis will uns davor bewahren, dass wir vor ihm Angst haben, dass wir irgendwie dieses Gefühl haben, dass Gott uns etwas wegnehmen könnte, dass er es nicht wirklich von ganzem Herzen gut mit uns meint. So nach dem Motto, wenn ich mit Gott gehe, ja, dann wird es ganz schlimm, dann wird es mir ganz schlecht gehen. Gott meint es von ganzem Herzen gut und er will uns segnen. Ich glaube, der erste Sohn, der weggelaufen ist und wiederkam, der hat das gemerkt. Dem ist das so richtig deutlich geworden, wie groß die Liebe Gottes ist. Und der zweite, ja, wir wissen es gar nicht so genau. Die Geschichte ist offen im Endeffekt. Es wird uns nicht geschildert. Vielleicht hat einfach Jesus dieses Gleichnis damals den Jüngern und Pharisäern so erzählt, weil er bei ihnen die Gefahr vielleicht gesehen hat und gesagt, so jetzt entscheidet euch. Wollt ihr euch in die liebenden Arme des Vaters wieder hineingeben? Wollt ihr euch freuen an der Gemeinschaft mit ihm? Oder wollt ihr an eurem Leistungsdenken, an eurer Hartherzigkeit, an eurer Gesetzlichkeit festhalten? Der Vater bietet uns die Gemeinschaft an. Und ich glaube, darauf sollen und dürfen wir uns einlassen, dass wir in der Gnade wachsen, in seiner Nähe, in der Möglichkeit, Vergebung zu empfangen und Vergebung zu schenken, seine Gnade wirklich in unserem Leben entdecken. Lasst uns diesen Gedanken jetzt durch einige Lieder auch noch aufgreifen. Gott unseren Dank sagen, unser Lob bringen, dadurch, dass wir gemeinsam singen.